Herzlich willkommen zurück zu Paparazzi. Schön, dass ihr wieder da seid. Ich hoffe, ihr hattet einen tollen Sommer. Wir haben voll reingehauen. 10 neue Folgen sind am Start. Und wenn euch das gefällt, was wir hier tun, dann abonniert diesen Podcast oder erzählt oder teilt eine Folge mit einem Freund oder Freundin. Dann helft ihr wie immer am meisten. Viel Spaß jetzt bei Folge 1. Ich freue mich sehr. Arnim.
Wir hätten den Song ja schon fast weggeschmissen, wenn Trini nicht gesagt hätte, dass das klasse ist.
Ja, ja. Trini Trimpop, der erste Schlagzeuger der Toten Hosen.
Weiß ich noch, bei so einem Privatradiosender in Hamburg schielt mich, also wird das aufgelegt, hier ist der neue Song von Toten Hosen, ich sitze da so und der Moderator schielt mich so an, während der Song läuft und sagt, naja, da habt ihr aber schon so ein bisschen die Charts im Auge mit gehabt und so. Wo ich gesagt habe, hä, wie meinst du das jetzt? Also ich habe es überhaupt nicht kapiert so und war also da auch immer noch nicht sicher, dass das irgendwie ein Riesending würde. And it goes a little something like this.
Paparazzi. Mit Arnim Teutoburg-Weiß.
Und der Frage,
wie zur Hölle hast du dieses Lied gemacht?
Oh yeah. I know you're gonna dig this.
Paparazzi, die Geschichte eines Songs, wird präsentiert von Levi's, Mio Mio Mate und Teufel.
Heute mit
Campino, hier kommt Alex.
Erste Frage. Wie klärt man eigentlich die Rechte für Beethovens Neunte? Das Album ist ja durchsät mit der Klassik. Also zwischen, also das war ja auch, also.
Das kann ich dir ganz schnell erzählen.
Erzähl.
Beethoven, also das wussten wir auch, war über 100 Jahre tot. Von daher gibt es da nichts zu bequatschen mit irgendjemandem. Also in dem Moment, auch wenn Brecht.
Genial.
100 Jahre als Komponist und Autor, dann darfst du an die Werke ran und darfst sie auch bearbeiten. Die Frage ist aber insofern gefährlich, als dass ich mir ziemlich sicher bin, dass wir dieses Intro, diesen klassischen Beethoven-Moment von irgendeiner Platte geklaut haben. Mhm. Und die hätten uns schon anmachen können, wenn die das rausgehört hätten.
Ich frage natürlich deshalb, weil wir reden heute hier über ein kleines bisschen Horrorschau und diese Platte fängt so an.
Das fünfte Album, wo kurz mal Zeitreise dahin, also das war ja dann 87 wahrscheinlich die Platte gemacht, also wo wart ihr da, was ja. Wie kam es, also wir steuern auf das Lied zu, aber ein Lied auf einer Platte ist ja auch so eine Sammlung von Zwölfen, lass uns vorne anfangen, also wo
ja,
wart
vorne
ihr
vorne war erstmal gar nichts, also wir hatten gerade ein Live-Album draußen, das ist ziemlich gut gelaufen.
Ah ja, bis zum bitteren Ende.
Wir hatten da einen Song drauf, auch Liebeslied, der war auf keiner anderen Scheibe vorher. Und also irgendwie standen wir theoretisch ganz gut da und dann hieß es, jetzt wird es aber auch mal Zeit für ein richtig neues Studioalbum. Und dann sind wir hier nach Berlin gekommen zu Preußenton, um schon so ein paar Tracks aufzunehmen. Da war Achterbahn dabei, mehr davon und so. Die waren aber alle unbefriedigend und irgendwie war das nicht gut und wir hatten tatsächlich, in dem Moment ist uns bewusst geworden, dass wir so ein bisschen eine Krise hatten oder so eine Phase, wo wir nicht wussten, wohin mit uns und mit dem Zeug. Und wir sind nach Hause gefahren, wir hatten glaube ich 8 Lieder eingespielt und uns war klar, dass wir das nicht als Platte rausbringen könnten, weil es thematisch langweilig war, weil die Musik so halb okay war und irgendwie fehlte uns der Zug zum Tor oder wir wussten nicht, was wir eigentlich damit aussagen wollten. Und mitten in diese Phase der Frustration und des Nichtwissens wohin, kam diese Anfrage von Bernd Schadewald, das war so ein Theater- und Filmregisseur, viele Tatorte hat er gedreht und so. Und der schrieb also an uns, Leute, ich habe ein Angebot bekommen vom Schauspiel Bonn. Das war ein hochsubventioniertes Theater. Die wollen, dass ich Clockwork Orange aufführe und ich habe zur Bedingung gemacht, dass man euch fragt, ob ihr diese Musik zu dem Stück umschreibt. Denn okay. Das originale Theaterstück von Anthony Burgess, das hat auch so einen Minnesänger, der immer so ein Vorspiel macht und quasi Charaktere, glaube ich, vorstellt oder ein bisschen so diese Geschichte begleitet. Mhm. Und diese Funktion sollten also die Toten Hosen im neuen Gewand übernehmen und das Theaterstück also sozusagen
musikalisch ummanteln. Ihr hattet also plötzlich ein Thema. Ihr hattet plötzlich ein Thema durch diese Anfrage.
Genau. Das war eine Auftragsarbeit.
Das heißt, in Großbritannien gab es diesen Film schon als Theaterstück auf der Bühne? Und
nee, es gab es nie als Theaterstück.
Okay, aber
es war als Theaterstück geschrieben und ist nie irgendwo aufgeführt worden. Wir waren die Welturaufführung. Und es ist dann verfilmt worden von Kubrick. Mhm, und danach hat niemand mehr über das Theaterstück eigentlich geredet. Aber der ursprüngliche Stoff ist eben so gewesen.
Verstehe. Gut, also nächste Schreibephase dann mit diesem Auftrag.
Genau.
Neue Lieder entstehen. Entstehen eigentlich bei euch, entsteht die Musik zuerst und dann nimmst du das mit und es muss dich berühren und dann schreibst du Texte und Melodien?
Sehr häufig ist das so, dass wir einfach rumjammen oder irgendeiner kommt mit einer Idee oder einem Riff. Zum Beispiel hier kommt Alex von Breiti, der klimperte als erstes diese Melodie, die direkt am Anfang ist. Ja.
Moment, Breiti?
Liebeslied und hier kommt
Alex. Ich hätte schon gekommen, es ist cool, aber es ist Breiti.
Mhm. Der Mann, wie soll man das sagen?
Genial.
Alle 15 Jahre kommt er aus der Höhle und haut dann richtig einen raus.
Weil das ist ein geniales, das berühmte Picking, was ihr alle kennt, was wir alle kennen und lieben. Das hier.
Wir haben das dann zusammen ausgebaut, aber wäre ohne ihn nicht da. Das steht schon mal fest. Ja. Und denn die Melodien sind häufig bei uns zuerst da und ich finde, jede Melodie, jede Musik verbreitet ja eine Aura stimmungsmäßig. Du weißt sofort, das hört sich jetzt eher traurig an oder das ist aber eine sehr, sehr lustige, lebensfrohe Melodie und so weiter und so fort. Und dann setzt sich ja schon das Gehirn, ist dann schon in Gang, also in welche Richtung das galoppiert. Ja. Und selten ist das so, dass ich wirklich mit einem Text gekommen wäre und wir daraufhin versucht haben, den zu vertonen. Sascha wäre so ein Beispiel. Mhm. Da war eher die Idee klar und die Idee, also dahinter zu sagen, okay, das muss hier so von so einer komisch bierseligen Dummmusik begleitet werden, wie man das aus bayerischen Dorffesten kennt. Mhm. Und dann wurde das so draufgelegt, aber ich empfand das immer als stimmiger und als einfacher, zuerst eine Melodie zu haben und sich daraufhin Gedanken zu machen, okay, worum könnte das sich hier drehen? Was ist das so? Was ist die Aura von dem Song?
Okay, und wo geht es los mit dem Text und Alex?
Ja,
und kannst du dich daran erinnern?
Also erstmal, okay, wir haben uns dann komplett eingearbeitet in diesen Duktus von Alex und seiner Gang. Also diese Fantasiesprache, die teilweise auch aus russischen Wörtern besteht. Ne? Ein kratzniges, kleines bisschen Horrorshow, das Rein-Raus-Spiel und die Moloko-Milchbar und alles Mögliche. Ja. Und da waren ja viele erfundene, ganz tolle Worte. Das war ja ein Sprachschatz, der da gehoben wurde. Mhm. Und da habe ich mich so ein bisschen versucht, bei dem Song über Alex mich dran zu bedienen. Also in einer Welt, in der man nur noch lebt, damit man täglich Robotten geht. Also das Robotten ist ein Wort aus diesem Theaterstück eben.
In einer Welt, in der man nur noch lebt, damit man täglich Robotten geht, ist die größte Aufregung, die es noch gibt, das allabendliche Fernsehbild. Jeder Mensch lebt wie ein Uhrwerk, wie ein Computer.
Das war das erste Lied, das ich jemals von euch gehört habe. Ich war ein kleines, Gott, wie alt war ich denn? Achtung, also ich war 14. Und ich habe diese Pop-Sendung im Fernsehen verfolgt, Formel 1 und sowas. Ja, ja. Ne? Und da lief auf einmal euer Video und ich fand das so gut. Also es war meine erste Begegnung mit euch und ich fand gerade den Text so gut, weil ich habe eigentlich zu der Zeit nur englische Musik gehört. Und ich finde auch, man hört der Sache. Bis heute höre ich die Ramones durchschimmern, auch in diesem Lied zum Beispiel. Das ist total abgefahren. Das könnte, wenn ich das in Englisch höre, könnte das Johnny Ramone singen. Das
Lied. Ja.
Wenn am Himmel die Sonne untergeht, beginnt
Refrain.
Ja, also erstmal so, wir hatten jetzt erstmal im Proberaum so ein paar Songs gemacht, Melodien.
Okay.
Und ehrlich gesagt, hier, also diese Melodie, die nachher hier kommt, Alex werden würde, die fanden wir am blödesten. So, das hat uns, wir fanden es ein bisschen langweilig, ein bisschen hartrockig.
Okay, verstehe.
Ganz zu hartrockig. Mhm. Und Trini kam dann vorbei, Trini, der eine Zeit lang so eine Art bei uns als Manager in Anführungsstrichen.
Ja, Trini Trimpop, der erste Schlagzeuger der
Tokio. Der hatte die Band verlassen und irgendwie tat uns das allen nachher schrecklich leid, ihn am allermeisten. Der fand das dann irgendwie doch okay. Dann haben wir gesagt, okay, wie reinstallieren wir dich denn? Mhm. Schlagzeugstuhl ist ja jetzt von Wölli besetzt. Pass auf, dann wärst du doch einfach so der Manager nach außen hin. Mhm. In Wahrheit war unser Manager immer Jochen von A bis Z. Ja. Aber Trini sah lustiger aus und war dann so eine Art Pressesprecher. Also er ging immer vor die Presse und sagte, er sei der Manager. Das war aber völliger Quatsch.
Super.
Aber er hatte immer lustige Ideen und er gehörte ja irgendwie noch zur Gang und wollte auch wieder mitmachen. Also war das dann eben sein Job und Strammer Max machen im Studio. So.
Verstehe.
Und Trini kam also an und sagte so, Jungs, wie sieht's aus? Was sind die neuen Songs da für das Theaterstück? Haben wir alles rausgehauen und so. Und dann sagte er so ein bisschen enttäuscht, ja, ist das echt alles und so? Und wir so, naja, eine Idee gibt's noch. Brett, ich spiel das mal an da. Und dann sagte Trini so danach, ey, was, ey, das ist doch ganz klar das hittigste Ding von allem. Also bleibt da dran und so, beschäftigt euch nochmal. Dann haben wir also wieder angefangen, das ins Programm zu holen. Das wäre also ohne Trini wäre der Song weggeworfen worden.
Wow!
Irgendwann ging das Theaterstück los. Wir sind regelmäßig wochenlang von Düsseldorf nach Bonn gefahren, haben dann da, weil wir ja auch als Schauspieler ein bisschen tätig waren, so als Statisten mit Statistenrollen, haben uns dann da in Bonn-Beul jeden Tag Probe gehabt und Pseudoschlägereien da geübt auf der Bühne und so und unsere Sprechparts und die Lieder nebenbei gespielt und so. Und dann waren auch schon die ersten Vorführungen, das heißt, diese Lieder waren nie als Demo aufgenommen oder irgendwie sowas, sondern wurden frisch im Theater Bonn, im Schauspielhaus Bonn, das erste Mal vorgeführt. Und nach so 12 Nächten, da haben wir gesagt, okay, das müssen wir festhalten, das nehmen wir auf. Und wir haben dann nach Vorführungsschluss John Caffrey gebeten, da Mischpult aufzubauen und so und haben dann im Theater die Backings aufgenommen von den Stücken.
Boah,
und haben dann festgestellt, okay, 5 Songs sind ein bisschen wenig für ein Album. Und dann peppen wir das noch auf mit anderen Sachen, die dann wiederum mit dem Theater nichts zu tun haben. Und dann stand plötzlich diese ganze Sache, Konzeptalbum mit Gedanken, die also von dem Stück wegführen, aber irgendwo thematisch so in so eine Richtung liegen.
Konzeptalbum.
War es für uns.
Eigentlich wie, also es ist wie die Gorillas Jahre später dann ihre Comic-Album und diese Themen da über dieses Ding gefunden haben. Das ist auch
das ist ja auf jeden Fall auch ein fantastisches Konzeptalbum.
Total.
Ja. Ich habe sowas immer geliebt und so wie auch das Konzept natürlich billig, aber Rote Rosen oder so, ja. Einfach eine Idee von A bis Z durchgezogen. Mhm. Und da hatte ich immer einen riesen Respekt vor solchen Konzeptalben und solchen Sachen.
Und es entstand aber bei euch auf dem Weg, ne? Es war nicht so, wir machen jetzt ein Konzeptalbum, sondern
das war halt der Auftrag von dem Theaterstück und dann war die Sache sozusagen klar gegeben.
Es ist mehr heute, auf dem Weg her habe ich das Lied gehört, und habe mich gefragt, wessen geniale Idee war eigentlich das mit dem Refrain und dem Delay und Hinterhersehen? Das ist ein genialer Trick, weil es dir, das bleibt so im Ohr und man nimmt es erst nicht so wahr. Und dann, wenn man denkt so, jetzt habe ich den Trick verstanden, ganz hinten im Ende vom Chorus, da machst du...
Ja, genau.
Also der Trick wird irgendwie nie entlarvt und das ist mir heute erst aufgefallen. Manchmal fällt mir das auf, wenn ich Stücke ganz leise höre. Da merkt man plötzlich so ein paar so Tricks.
Naja, ich finde so als Fan...
Ein fantastischer. Ich wollte dich fragen, kannst du dich daran erinnern, wie das entstanden ist?
Also ganz ehrlich, an solche Details kann ich mir... Das muss ich mir selber zusammenklauben, wie das wohl gelaufen ist. Also am Schluss diese Wiederholung, die war schon immer dann da. Ne? Hey, hey, hey. Das war klar. Und vielleicht hat man während der, kann ich mir vorstellen, während der Aufnahme-Session irgendwie gemerkt, Das kommt geil, erstmal so hallig und dann vielleicht mit dem Echo und dass das so ein bisschen versetzt ganz gut klingt oder so, ja. Das war aber auf jeden Fall Learning by Doing, also während wir das aufgenommen haben.
Mhm. Toll. Ja. Und sag mal, als das Lied fertig war, eine Platte wird fertig, der Song ist gemixt und man nimmt das mit nach Hause und hört es zu Hause. Wusstest du, dass das ein sehr spezielles Lied ist für euch oder kam das mit der Zeit?
Ich habe heute Breiti nochmal dazu angerufen und gesagt, wir wollen uns über das Lied unterhalten hier in Berlin. Und erinnerst du dich, in was für einer Stimmung waren wir eigentlich damals? Oder ist das uns klar gewesen mit dem Hit? Also erstmal nein, weil wir hätten den Song ja schon fast weggeschmissen, wenn Trini nicht gesagt hätte, dass das klasse ist. Ja? Dann haben wir das im Theater ein paar Mal gespielt und das schien Wirkung zu haben. Das ist, alle waren damit glücklich, der Regisseur fand das cool. Ja. Und wir müssen uns ja dann irgendwann entschieden haben, das als Single zu veröffentlichen, wobei es nicht so abwegig war, denn wir waren immer noch in dieser Thematik. Wir haben ja zwei Spielzeiten gehabt für dieses Stück und hingen da so drin, das war dann das Naheliegendste, hier kommt Alex zu veröffentlichen. Aber als diese Single rauskam, weiß ich noch, bei so einem Privatradiosender in Hamburg schielt mich, also wird das aufgelegt, hier ist der neue Song von Toten Hosen, ich sitze da so und der Moderator schielt mich so an, während der Song läuft und sagt, naja, da habt ihr aber schon so ein bisschen die Charts im Auge mit gehabt und so. Und wollte also sagen, da habt ihr das aber auf Hit gemischt oder er hörte da was Hittiges, wo ich gesagt habe, hä, wie meinst du das jetzt? Also ich habe es überhaupt nicht kapiert so und war also da auch immer noch nicht sicher, dass das irgendwie ein Riesending würde. Es ist, glaube ich, auch kurz in den Charts aufgetaucht, aber die Höchstposition als Single war, glaube ich, Platz 46 oder so. Also es ist so ein Song, der sich eigentlich erst über die Jahre...
Über eure Karriere und auch das Live-Spielen. Ne? Diese
genau, hat sich also erst später als das dargestellt, was es so, wie man es heute so sieht. Tatsächlich dieses alte Ostberliner Label, hießen die Amiga Records?
Klar, Amiga.
Die haben uns angefragt, ganz am Schluss, weil sie so wussten, die eigene Jugend wird unruhig. Mhm. Wir müssen irgendwas machen, damit die sich nicht hier abgängig vorkommen. Und haben uns gefragt, ob wir eine Single rausbringen. Es gibt eine Edition von Hier kommt Alex, eine Ost-Edition von Hier kommt Alex. Und 1000 gute Gründe ist da, glaube ich, drauf. Also ja, irgendwie natürlich. So eine obskure Zusammenstellung, die es im Westen nie gegeben hat.
Das geht, der linken Orientierung passt das sehr gut, dieser Text, weißt du? Also das war so wie, ja, da wettert einer gegen das System.
Genau.
Und bitte.
Regimekritik auf feinste Art und Weise gegen den dekadenten Westen.
20 gegen eine.
Ist es nicht schön, Lieblingslieder zu haben? Das war sofort mein Lieblingslied.
Also die Entdeckung eines Songs, der durch Mark und Bein geht, ist immer wieder das Größte. Da kann man sich nicht dran gewöhnen. Ich glaube, es gibt Menschen, die sind halt musikaffin. Mhm. Andere reagieren mehr auf visuelle Sachen oder so. Mhm. Für mich hat Musik, also die Kraft der Musik erreicht mich volles Programm. Aber ich habe nicht das Sendungsbewusstsein, was man mir so unterstellen würde oder sowas. Also ich kann durchaus, also ich muss, da brodelt es nicht in mir und da muss immer was rauskommen oder so. So würde ich das nicht sehen und ich selber, ich kämpfe mit meinen Texten. Also für mich ist das nicht so, dass ich das aus dem Ärmel schüttel. Ich bin da nicht so begnadet wie andere, die wirklich aus dem Stand, Fanny van Dunn, aus dem Stand haut der am Nachmittag 5 Texte raus und die sind alle urkomisch und so. Mit einer Leichtigkeit. Oder Martin auch, Materia. Total. Ja, die gehen anders ran, sprechen in tollen Bildern und ich bin anders. Wenn ich gut bin, dann habe ich meistens eine ganz konkrete Geschichte vor mir, die auch sehr, sehr mit einer Erfahrung zu tun hat, die ich selber gemacht habe. Ich bin nicht so gut im Erfinden von Dingen, die nichts mit mir zu tun haben. Das musst du ja auch erstmal können. Karl May im Knast sitzen in Deutschland.
Deswegen bist du so glücklich, wenn es ein Konzept gibt.
Kann sein. Also auf jeden Fall ist es für mich...
Ich meine den Rahmen, meine ich jetzt. Also
ja, so war mir das nie...
Vielleicht.
Also da sehe ich meine Qualität eigentlich gar nicht. Ja? Und dennoch sind uns manchmal Songs gelungen, wo wir so gesagt haben, okay, das passt. Also mehr davon oder rückblickend vielleicht auch Willkommen in Deutschland, aber Liebeslied oder Nur zu Besuch vor allem. Das habe ich auch nie wieder korrigiert. In 12 Minuten Song. Geschrieben, nie wieder korrigiert. Draußen vor der Tür so eins.
Ja.
Ja,
ein Riesenlied.
Aber ich stelle an mir selber fest, dass ich da beim Liedschreiben kein Clown bin oder kein Witzebold oder sowas. Also lustige Lieder, die legendär sind, die aus meiner Feder kämen, kann ich dir ganz nennen.
Hey, super. Okay. Die Top 5 Deutsch-Punk-Bands aller Zeiten für dich.
Ja, das ist nicht einfach.
Die Top 5.
Ja, ja. Also ich muss ganz klar sagen, Mail... Weil es einfach die erste Band war.
Mail?
Ja.
Noch nie gehört.
Ja, das ist Deutschlands erste 100%ige Punkband gewesen. Von Punks für Punks.
M-A-I-L.
M-A-L-E.
Ja, na klar, so.
Rolltreppe, Rolltreppe, Eisen und Stahl.
Rolltreppe, Rolltreppe, sind es brutal. Hochrufen, hochrufen, Hitze und Glut. Hochrufen, hochrufen, Scheiß und Blut. Und so weiter.
Wie geil.
Dann Mittagspause.
Mittagspause.
Genau, Innenstadtfront. Also da hörst du, wir sind die Türken von morgen. Das ist ja alles von denen. Hab ich geliebt.
Mittagspause.
Also da muss ich sagen, da war Janie einfach der Erste, der wirklich coole Parolen rausgehauen hat. Ich meine, wir sind die Türken von morgen. Was ist denn das für ein Spruch? Kebab-Träume in der Mauerstadt.
Ja, Mann.
Ja, also ich meine, es ist so gewesen, dass in Berlin gab es das Punkhaus. Das war auch alles ganz nett. Und dann war es der Kippenberger, der aus Düsseldorf kam und sagte, wir müssen in Berlin sowas aufziehen wie den Ratinger Hof. Und das SO 36 war eine Blaupause, war sozusagen nachgeempfunden dem Ratinger Hof. Das war die Inspiration.
Verstehe.
Kaum Licht, da ist ein Kühlschrank, da gibt's Dosenbier so. Und als das SO eröffnet wurde, waren von 5 Bands, die gespielt haben, kamen 3 aus dem Düsseldorfer Raum.
Wow.
Mail, Mittagspause, ich glaube, Siff war noch dabei oder so. Mhm. Aber was diesen Moment anging, da waren wir, glaube ich, ganz, ganz vorne als
wow.
Stadt.
Mhm.
Ja. Und gleichzeitig haben wir total anerkannt, auch die einstürzenden Neubauten mit ihrem Zeug, die aus Berlin waren.
Blixer.
Aber die Neubauten und wir waren, fühlten uns irgendwie schon in einer Weise so ein bisschen geistesverwandt. Also auch über Jochen, wenn die Toten Hosen nach Berlin kamen und im Risiko gespielt haben, wir hatten keine Anlage, die Neubauten, die haben die uns geliehen.
Klar.
Und die waren auch nicht so am Jammern, wenn wieder mal was kaputt gab, was wir zurückgegeben haben. Also ich weiß, einmal
was ja passieren Risiko, kann. Also können ja mal was kaputt gehen.
Einmal im Risiko ist die Gesangsanlage explodiert und die haben nur ganz lässig gegrinst und haben gesagt, passt schon, war ein guter Auftritt. Also das war eine Lockerheit, dann haben wir im Stonz gespielt, in so einem Super-Punker-Laden. Da sind die uns die halbe Nacht hinterher gefahren, weil die 50 Mark haben wollten, weil wir ein Mikrofon kaputt gemacht hätten. Also solche Sachen. Ja.
Yes.
Also insofern muss ich den Neubauten auch einen kleinen Credit geben. Als
ist das die Nummer 3, ne?
Ja, und zwar nicht unbedingt, weil ich jetzt die Neubauten deshalb, weil sie zwar irgendwie auch mit einem völlig anderen Anspruch daher kamen, was schon mal
total
Credit braucht. Und dann waren das jetzt keine Softies. Also wenn du da gerufen hast, ihr Arschlöcher, da könntest du sicher sein, die kommen gleich runter und batschen dir eine. Und das ist dann nochmal ein Pluspunkt, weshalb ich die hier anführe als
auf jeden Fall
müssen dabei sein.
Die
einfach
batschen dir eine.
Bei einem Song geht das los. You can find me if you want me in the garden.
Me in the garden. Unless it's pouring down with you will find me if you want me in the garden. unless it's pouring down with.
Auch abwärts war.
Nummer 4 abwärts.
Muss man sagen.
Ja, Computerstart.
Ja, ja, ja. Bombennummer. Hey.
Ja, ey, voll, voll. So cool.
Kann man lassen. Und Razors aus Hamburg darf man nicht vergessen. Also die Razors, Entschuldigung.
Boah. Die Razors.
Also da kannst du mit mir 2 Stunden lang drüber reden, was ich alles gut finde.
Ja, das weiß ich. Okay, hier nochmal. Ich muss dir kurz zum Abschied noch was vorlesen, weil ich bin so gerührt und freue mich so, dass du da bist. Und ich wollte kurz erzählen, ich habe mir einige Gedanken heute früh in mein Handy geknallt und ich wollte dir das kurz vorlesen. History, Arnim und die Toten Hosen. Im Mai 1994, die Beatsteaks gibt es noch gar nicht, sehe ich dich und deine Band das erste Mal in der Deutschlandhalle in Berlin. Vorband Green Day. Denkwürdiger Abend. Weil ich diese Punkrock-Show-Energie nur aus Clubs kenne, war ich völlig geplättet. Es war ein riesen Hexenkessel und ich habe sowas in groß noch nie gesehen und es ist unvergesslich. 10 Jahre danach, 2004, spielen die Beatsteaks in der Deutschlandhalle bei dem legendären Sally's Sound Festival. Wir sind der Headliner. Ich denke in der Vorbereitung und auch während des Konzerts die ganze Zeit, wie hat Campino das gemacht? Als unser Schlagzeuger Thomas ganz schlimm verunglückt, bist du der Erste, der mich anruft und du holst mich zu dir, weil du merkst, wie wichtig und wie schlimm das alles gerade ist und wie sehr ich das brauche. Als wir mal aus dem nichts rechtlichen Stress mit einem Albumcover kurz vor der VÖ haben, hilft euer Manager Jochen Hülder über Nacht und schwupps, gibt es kein Problem mehr. Ihr covert unser Lied Hand in Hand in eurem Unplugged-Konzert und nehmt uns mit nach Argentinien und spielt es uns in einem Backstage-Raum nachts um 4 vor. Wir sind völlig geplättet. Als der Erfolg über die Beatsteaks kommt, seid ihr da. Als der Erfolg geht, seid ihr auch da. Kuddel und ich sind Linkshänder. Linkshänder haben es oft schwer mit tollen Gitarren, sind sehr teuer und eher selten. Aber Kuddel hat ein paar. Ich darf ihn immer mal anrufen, wenn ich eine brauche. Er leiht mir 2002 eine Gibson Les Paul Goldtop. Und ich schreibe auf ihr das Lied To Be Strong. Nach der Pandemie spielt ihr riesige Stadionkonzerte zu eurem 40. Geburtstag. Alles ausverkauft. Und dann bucht ihr uns als Vorband und zahlt uns eine Monstergage. Ihr braucht uns nicht, das Stadion ist längst ausverkauft. Ihr tut das, weil ihr wisst, wie leer die Kassen bei vielen Bands sind nach dieser grauen, schlimmen Zeit. Und wir sind nicht die einzige Band, die ihr zurück auf die große Bühne holt. Bands sind Gangs. Und ich denke immer, ihr seid die Gang der Gangs. Ich danke dir, mein Freund. Dein Arnim.
Sehr rührend. Gut, dass es hier jetzt keine... Ist hier eine Kamera? Ist hier... Ja, danke dir, mein Lieber.
Paparazzi! Campino! Okay. Mach mal die Mucke ein bisschen leiser, ich kann die Credits nicht lesen, Diggi. Vielen Dank an den Bosepark, Simon, Fabio, Alexander, Katharina, Julia, Lena, Sue, Chris und Mickey. Vielen Dank an Levi's, Teufel, Mio Mio Mate, Musik! Die Krauts aus West-Berlin. Coverfoto, Timmy Hagesheimer. Artwork. Ja, wer hat's eigentlich nochmal gemacht? Ja, Icke! Nee, und. Ja, Erik natürlich! Erik und Icke! Ey! Ich freue mich so. Bleibt dran, abonniert, erzählt's den Freunden. Paparazzi!
Bis nächste Woche. Oh.